Ich lese aus 1. Korinther 15 die Verse 20 bis 26 und 50 bis 57. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen, der tot gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wenn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in der für ihn bestimmten Ordnung. Als Erstling Christus, danach die Christus angehören, wenn er kommen wird. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird, nachdem er vernichtet hat alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt. Denn er muss herrschen, bis Gott alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Das sage ich aber, liebe Brüder und Schwestern, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch wird das Verwesliche nicht erben die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit, und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird die Unverweslichkeit und dies Sterbliche anziehen wird die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen.
Ja, eigentlich war das schon die Predigt. Ja, was soll man dazu noch sagen? Von der Sportgruppe war ja heute schon die Rede. Wir sitzen da jeden Mittwoch zusammen nach dem Sport bei einer Tasse Kaffee. Die meisten von den Teilnehmern kommen von außerhalb der Gemeinde. Eine Frau erzählte dabei vom Tod ihres Enkels kurz zuvor. Ein junger Mann in den 20ern, der tot in seinem Zimmer in seiner WG gefunden wurde, ohne sichtbare Todesursache. Sie war darüber sehr traurig. Weinend strich sie mit der Hand über ein Bild ihres Enkels. Ich konnte dazu nicht viel sagen. Das Einzige, was ich herausbrachte, war, dass sie ihn wiedersehen würde. Aber sie konnte das nicht glauben. Ja, wie kann ein Mensch sowas glauben? Jede Erfahrung spricht ja dagegen. Heute glauben ja die meisten oder wenigstens viele, dass mit dem Tod alles aus sei. Neu ist dieser Glaube nicht. Schon vor Jahrtausenden schrieb der Prediger, der Autor eines der alttestamentlichen Bücher, es geht dem Menschen wie dem Vieh. Wie dieses stirbt, so stirbt auch er. Es fährt alles an einen Ort. Es ist alles aus Staub geworden und wird wieder zu Staub. Genau dieser Meinung waren auch die Sadduzäer zur Zeit Jesu. Das war damals die politisch führende Gruppierung der Juden. Die hohen Priester zum Beispiel gehörten dazu. Sie waren hellenistisch geprägt, das heißt, sie waren aufgeklärt, wie wir heute sagen würden. Sie ließen nur die Schriften des Mose gelten und glaubten an keine Auferstehung und an nichts Übernatürliches. Aber Jesus erklärte ihnen: Habt ihr denn nicht gelesen von der Auferstehung der Toten, was euch gesagt ist von Gott, der da spricht: Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Die Zuhörer kannten diese Worte, die Gott zu Mose aus dem brennenden Dornbusch geredet hatte. Aber Jesu Auslegung war neu. Sie löste Entsetzen aus. Ich kann dieses Entsetzen ganz gut verstehen. Wenn die Toten auferstehen, dann stehen ja mit ihnen auch alle die unbewältigten Probleme auf, die Taten und Untaten und das gestörte Verhältnis zu Gott. Dann kommt alles ans Licht und dann müssen wir damit rechnen, dass Gott das alles richten wird. Von den Zuhörern Jesu wussten ja noch niemand, dass er sterben würde, um unser gestörtes Verhältnis zu Gott wiederherzustellen. Das mit der Auferstehung konnten zu der Zeit nicht einmal Jesu Jünger fassen. Vor seinem Gang ans Kreuz hat Jesus sie auf den Geist verwiesen, der nach seinem Abscheiden kommen würde. Der würde sie in alle Wahrheit leiten und ihnen das Zukünftige verkünden. Und das geschah nach Tod und Auferstehung Jesu und nach Pfingsten. Genau das, wo wir einen Auszug heute schon gehört haben. Der Heilige Geist hat den Aposteln erschlossen, wie die Zusammenhänge sind, die vorher noch unverstanden gewesen sind. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, schreibt Paulus: Denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns auferwecken wird mit Jesus. Zunächst mal, was meint Paulus mit wir? Wenn er über die Auferstehung der Toten schreibt, meint er eigentlich immer die Auferstehung derer, die an Jesus geglaubt haben und die ihm nachgefolgt sind. Er nennt sie die Kinder Gottes. So hat sie auch schon Jesus selbst genannt. Und dann, was ist das für ein Wissen, das Paulus da hatte? Paulus hatte den Auferstandenen gesehen in seinem Erlebnis vor Damaskus. Er wusste auch, dass die Jünger Jesu, die Apostel, den Auferstandenen gesehen hatten, leibhaftig, so leibhaftig, dass sie ihren Finger in die Wunden Jesu legen konnten. Und Paulus wusste auch, dass über 500 Christen auf einmal ihn gesehen hatten. Zu seiner Zeit konnten die meisten von ihnen noch befragt werden. Über die Tatsache der Auferstehung Jesu konnte also kein Zweifel bestehen. Eine wissentliche Täuschung, das heißt eine Lüge, die hätte da sehr kurze Beine gehabt. Mit dem Abstand von 2000 Jahren meinen einige Theologen, sie wüssten es besser als die Zeitzeugen damals. Jesu Grab sei nicht leer gewesen, das heißt, Jesus sei leiblich nicht auferstanden. Im Blick auf diese Theologen gilt das Wort des Paulus an die Korinther: Lasst euch nicht verführen, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Einige wissen nichts von Gott. Was ist aber mit der Auferstehung der Christen, derer, die an Jesus geglaubt haben und ihm nachgefolgt sind? In Korinth waren da Zweifel entstanden. Paulus wendet sich sehr heftig gegen solche Zweifel. Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und umgekehrt, die Auferstehung Jesu ist die Garantie für die Auferstehung der Toten. Da besteht ein unlösbarer Zusammenhang. In fast allen seinen Briefen verwendet Paulus das Bild eines menschlichen Körpers. Christus das Haupt und wir seine Glieder, sein Leib. Und so wie ein Haupt ohne Glieder nicht existieren kann, so können auch die Glieder ohne Haupt nicht leben. So unzertrennlich sind Christus und die Seinen. Und ausführlich zeigt Paulus die Konsequenzen, wenn es keine Auferstehung der Toten gäbe. Das Evangelium wäre sinnlos, die Predigt vergeblich, der christliche Glaube nichtig. Alle Prediger wären Lügner, die Apostel wären falsche Propheten, falsche Zeugen und alle, die an Jesus glaubten, die wären noch in ihren Sünden hoffnungslos verloren. Kurz, das Christentum wäre der größte Betrug der Weltgeschichte. Es steht und fällt mit der Auferstehung Jesu und damit auch der Toten. Freilich ist von unserer Auferstehung noch nichts zu sehen. Es ist eine Hoffnung. Und was man sieht, darauf muss man nicht hoffen. Auf das, was man hofft, muss man einfach warten. Dabei gibt es aber eine Reihenfolge, wie Paulus lehrt. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als der Erste unter denen, die entschlafen sind. Danach, wenn er wiederkommen wird, werden die auferstehen, die Christus angehören. Was wird nun in der Auferstehung geschehen? Paulus spricht von Auswirkungen auf die ganze Schöpfung in Römerbrief Kapitel 8. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit. Sie seufzt und ängstigt sich mit uns. Auch wir seufzen und ängstigen uns und sehnen uns nach der Erlösung unseres Leibes. Doch die Schöpfung wird frei werden von der Sklaverei der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freude, zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Diese herrliche Freiheit, von der Paulus hier spricht, ist etwas anderes als das, was wir normalerweise unter Freiheit verstehen. Hier ist die Freiheit von der Vergänglichkeit gemeint. Und mit der Auferstehung der Kinder Gottes wird auch die ganze Schöpfung erlöst und befreit von der Vergänglichkeit. Ich denke, das ist eine gute Botschaft für die, die sich Sorgen machen um die Schöpfung. Und Paulus muss noch einem Irrtum entgegentreten. Der natürliche Leib, Fleisch und Blut kann das Reich Gottes nicht erben. Das Leben nach der Auferstehung wird nicht einfach eine Fortsetzung dieses irdischen Lebens sein, keine bloße Wiederbelebung der irdischen Leiber. So ein Weiterleben nach dem Tod gibt es nicht. Genau das dachten aber zum Beispiel die Pharisäer zur Zeit Jesu. Bis heute existiert diese Vorstellung. Typisch dafür ist die Satire vom Münchner im Himmel. Der wird vom Himmel wieder auf die Erde geschickt, weil es im Himmel nur Manna gibt und weil er ohne Bier nicht leben kann. In der Auseinandersetzung mit den Sadduzäern, die ich vorhin genannt habe, hat Jesus auch dieser naiven Vorstellung widersprochen. Er hat ihnen geantwortet, ist nicht so, ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt, noch die Kraft Gottes. In der Auferstehung werden die Menschen weder heiraten noch sich heiraten lassen, sondern sie werden sein wie die Engel im Himmel. Die Vorstellung von einem in Ewigkeit fortgesetzten irdischen Leben ist also ein Irrtum. Dafür gibt es etwas anderes, etwas viel Besseres. Paulus schreibt, und wir hören es bei jeder Beerdigung, es wird gesät verweslich und auferstehen unverweslich. Es wird gesät ein natürlicher Leib und auferstehen ein himmlischer Leib, ein geistlicher Leib. Der erste Mensch ist von der Erde und irdisch. Der zweite Mensch ist vom Himmel, ein neuer Leib, ganz anders als der bisherige. Denn es gibt eine tiefgreifende Verwandlung. Paulus sagt, wir werden alle verwandelt werden, die beim Wiederkommen Christi noch leben und die, die bis dahin gestorben sind. Die Verwandlung vollendet das, was schon in uns begonnen hat in diesem Leben, das umgestaltet werden in das Bild Jesu. Doch diese Umgestaltung ist eine allmähliche, Schritt für Schritt, ein Wachstumsprozess. Die Verwandlung bei der Auferstehung geschieht plötzlich, in einem Augenblick. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Das Verwesliche muss anziehen, die Unverweslichkeit, und das Sterbliche muss anziehen, die Unsterblichkeit. Und das Größte, man wagt es kaum zu sagen, wir werden Christus gleich sein. Ich kann es nur mit den Worten des Neuen Testaments ausdrücken, so groß ist es. Paulus sagt es im Römer Kapitel 8, denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und noch kürzer sagt es Johannes in seinem ersten Brief: Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Wann wird das geschehen? Paulus macht sogar eine Zeitangabe. Er sagt zur Zeit der letzten Posaune. Von dieser Posaune sprechen Jesus selber, Paulus und die Offenbarung des Johannes. So eine Posaune war ein Signalinstrument. Sie diente als Warnsignal vor Gefahren, aber auch beim Herrschaftsantritt eines Königs. Und die letzte Posaune kündigt hier beides an. Auf der Erde eine Zeit der Verführung, des Abfalls vom Glauben an Jesus, eine große Bedrängnis, die weltweite Herrschaft eines Antichristen und große Katastrophen, mit denen Gott die Welt, die Menschen richtet. Die Posaune kündigt aber auch das Erscheinen Christi an, zusammen mit den Erlösten, seine Machtübernahme als König aller Könige und Herr aller Herren und die Vernichtung seiner Feinde auf der Erde. Die Zeit der letzten Posaune ist also die letzte Zeit vor dem Ende dieser Welt. Wann aber innerhalb dieser Zeitperiode die Auferstehung der Toten geschehen wird und ihre Verwandlung, wissen wir nicht. Jesus selbst sagte, dass wir es gar nicht wissen können. Von dem Tag und von der Stunde weiß niemand. Kein Mensch, kein Engel, auch der irdische Jesus wusste es nicht, allein Gott, der Vater. Und Jesus hat sein Erscheinen mit dem eines Diebs in der Nacht verglichen. Wir werden also völlig überrascht sein. Wie können wir mit solchem Nichtwissen umgehen? Paulus schreibt es am Ende unseres Briefabschnitts. Er mahnt die Korinther und damit uns, fest und unerschütterlich zu sein und immer zuzunehmen in dem Werk des Herrn, das heißt also tätig zu sein für Jesus. Das Wissen um die Auferstehung bewirkt auch ein Wissen, dass unsere Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Und eine letzte Frage: Wie wird das sein, wenn wir verwandelt werden? Vielleicht ist er am besten beschrieben im 126. Psalm. Dort steht: Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sagen unter den Heiden: Der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan, darüber sind wir fröhlich. Wir, die Gefangenen des Todes und die Sklaven der Vergänglichkeit, werden frei werden zu einem unvergänglichen Leben mit Christus. Und noch mehr, wir werden sein wie er. Begreife es, wer kann. Und Paulus schließt: Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen.